Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Und Antonia, in meinem Umfeld ist gerade gefühlt jeder und jede krank. Und das ist, du weißt es, für mich immer recht schwer auszuhalten, weil ich eh schon permanentes Gefühl habe, jetzt geht's los, jetzt erwischt's mich dann auch.
Ich weiß, was du meinst. Wenn bei mir in der U-Bahn gegenüber wer niest oder hustet, dann messe ich garantiert die nächsten 3 Tage meine Temperatur und schluck präventiv Vitamine und bin überhaupt schon sehr, sehr unrund.
Google, Grippewelle Wien, genau. Schon da. Genau, und jetzt fragen wir beide uns ja schon seit längerem und ich glaube unsere Kolleginnen und Kollegen auch, macht uns das jetzt schon zu Hypochonderinnen, sind wir Hypochonder? Und was hilft eigentlich, wenn man ständig Angst vorm Krankwerden hat?
Genau, und darüber sprechen wir heute mit Herrn Anton Leireiter. Er ist Hochschulprofessor, klinischer Psychologe, Psychotherapeut und arbeitet mit Hypochondern und vielleicht auch welchen wie uns.
Er wird uns da jetzt diagnostizieren vielleicht.
Oh. Ja, hallo. Danke für die Einladung und danke für dieses nette, lustige Intro. Wir sind mitten im Live sozusagen.
Es finden in unserem Umfeld ja nicht immer alle lustig, wie wir sind. Wann ist man einfach vorsichtig und ja durchaus auch vernünftig? Wer will schon krank werden? Und ab wann wird es dann problematisch und man wird so ein bisschen zum Hypochonder?
Also das als psychische Störung zu definieren, das verlangt schon das Erfüllen einer Reihe von Kriterien. Das, was Sie jetzt geschildert haben, so diese normale Krankheitsunsicherheit, das ist was sehr Häufiges und sehr Normales. Das ist auch was sehr Adaptives, weil wir uns da so quasi präventiv damit auseinandersetzen können und schützen können. Aber wenn es wirklich zur Störung wird, dann müssen schon eine Reihe von Kriterien erfüllt sein. Zum Beispiel eine tiefgründige Überzeugung an einer noch nicht diagnostizierten, schweren, lebensbedrohlichen Erkrankung zu leiden. Also das ist was ganz Zentrales. Und das Zweite ist ein ständiges Scannen des Körpers nach Symptomen. Also da habe ich so quasi diese Voreingenommenheit. Mein Körper ist nicht gesund, mein Körper ist nicht in Ordnung. Die Ärzte sind nichts, die kennen nichts, die wissen nichts. Auch das sonstige Gesundheitssystem nicht. Ich habe was und immer, wenn ich irgendwas spüre, meistens sind es ja individualtypische Muster, dann bin ich davon überzeugt. Und dann geht das Lodern los, das Lodern der Amygdala, also der Mandelkerne. Und das Gehirn wird ausgeschaltet und dann ist die Überzeugung da, ich bin todkrank und ich muss jetzt wieder was tun. Also das sind die beiden Hauptkriterien. Und häufig geht auch eine zwanghafte Überzeugung damit einher, diese Krankheit zu haben. Irgendeine bestimmte. Nicht eine ganz offensichtliche, sondern sowas Bluthochdruck, Krebs und so, das nicht so wirklich manifest spürbar ist.
Aber sind es immer tödliche Krankheiten, die die Leute vermeintlich haben?
Ja, je tödlicher, je gefährlicher, desto stärker ist das, kann man sagen. Es gibt aber auch welche, die einfach nur so ein unspezifisches Syndrom haben oder so eine unspezifische Überzeugung haben, dass irgendwas nicht stimmen würde mit ihnen. Ja, aber wir werden vielleicht darüber sprechen, woher das kommt, also jetzt einfach auch historisch und was die Hintergründe sind und wie es dazu gekommen ist und wie diese Störung sich auch im Laufe der Zeit der psychopathologischen Forschung verändert hat, bis hin zu heute, wo sie als Zwangsstörung gilt. Ganz früher galt sie als organische Erkrankung und dazwischen gab es eine Reihe anderer Varianten dieser Versuche, wissenschaftlich zu konzipieren, was das ist.
Was Franziska und ich ja auch beide kennen, ich habe zum Beispiel nicht Dr. House schauen können, weil ich jedes Mal sofort die Krankheit ganz bestimmt hatte, die da gerade über Umwege diagnostiziert wurde. Ist das schon so tendenziell hypochondrisch?
Ich würde sagen, es ist vermutlich eine Angstneigung. Ich kenne sie ja nicht, ich sehe sie jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube, es könnte sein, vermute ich, dass sie auch in anderen Bereichen eher so eine leichte Sorgeneigung haben.
Ja, über meine Flugangst habe ich ja auch schon gesprochen.
Arachnophobie, okay. Bei mir schon Thema. Also sie treffen den Nagel eh auf den Kopf natürlich, genau. Also das heißt, Hypochonder lesen die typischerweise oder sehen die eben auch so eine Arztserie und entwickeln dann diese Symptome oder wie funktioniert das?
Nein, wenn, dann deuten sie sie im Zusammenhang mit ihrer sogenannten Preoccupation, also mit ihrer Vorüberzeugtheit und in die Richtung. Aber das, was Sie ansprechen, das hatte ich auch. Das hat jeder Medizin- und Psychologiestudierende, wenn er die ersten klinischen Psychologie- oder Psychopathologiekurse macht und dann hört er von Symptomen und dann denkt, um Gottes Willen, ich bin ja auch depressiv, ich habe auch eine Schizophrenie, ich habe auch eine bipolare Störung, weil man ja doch manchmal ein bisschen besser drauf ist und so weiter. Das geht einfach in die Richtung. Auch das hat was mit Konzeptbildung zu tun. Das ist was ganz Normales. Unser Kopf entwickelt sozusagen Konzepte, Meinungen, Einstellungen zu bestimmten Dingen. Und das muss man zuerst einmal ausloten, bis dass man dann überhaupt im Sinne der Expertenbildung zu dem Punkt kommt und eine Grenze ziehen kann. Okay, das hier ist einfach im Bereich des Normalen und ob da geht es drüber. Und das habe ich eigentlich nicht. Ja. Aber, oder es geht drüber, das kann es auch geben.
Ist es was, das heute häufiger wird, da wir vielleicht mehr Zeit haben, immer so in uns reinzuhören und auch so Gesundheitsbewusstsein ja sehr befürwortet wird und weil man halt auch alles immer sofort googeln kann?
Das kann ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen, aber ich würde mich Ihnen anschließen mit all diesen Verfügbarkeiten, die Sie jetzt angesprochen haben, dass tatsächlich eine vermehrte Auseinandersetzung, das liegt ja auch im Zeitgeist, also so quasi das Zeitalter der Gesundheit, die WHO hat Gesundheit als Thema proklamiert und so weiter, das ist natürlich schon etwas, was ganz wichtig ist und auch diese permanenten Gesundheitschecks, die Hypochonder machen, das geht in diese Richtung. Also würde ich schon sagen, weil einfach auch unser ganzes Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstaufmerksamkeit, Körperbewusstsein und so weiter durch all diese Dinge in den letzten Jahren schon sehr angestiegen ist.
Hat da die Pandemie vielleicht auch nochmal bei vielen Menschen, die schon so eine gewisse Prädisposition hatten, was getriggert, weil man da ja doch sehr dazu animiert wurde, sich ständig zu scannen?
Ja, das würde ich schon sagen, aber gerade bei der Pandemie muss man sagen, dass man da zwischen der biologischen Pandemie und der journalistischen oder der mentalen Pandemie unterscheiden muss und diese ganzen Auseinandersetzungen um die Pandemie, die resultierten ja hauptsächlich aus dem, wie das so quasi in die Welt hinausgetragen worden ist, wie die Journalistik immer von Katastrophe und das ist ja auch jetzt bei der Hochwasserkatastrophe, es wird immer alles so ganz extrem dargestellt und das, glaube ich, ist schon etwas, was Menschen sehr verunsichern kann und was auch im Sinne der Public Relations dazu führt, dass man dann entsprechende Haltungen entwickelt und das kann schon sein. Diese sogenannten Post-Covid-Phänomene, die es immer noch gibt, die sind zum Teil auch wissenschaftlich quasi erwiesen, eher mentale Dinge, als sie tatsächlich eine biologische Basis haben. Wobei man dazu sagen muss, dass die Biologie jetzt nicht so etwas Starres und Klares und Eindeutiges ist, wie wir nicht biologisch geschulte Menschen glauben, dass es ist. Aber es kommt schon dieser zweite Faktor, diese mentale Sache dazu.
Und wobei man natürlich sagen muss, dass ME/CFS und solche Fatigue-Syndrome definitiv anatomische Ursachen haben und da Menschen oft einen sehr langen Leidensweg haben, damit das
stimmt,
anerkannt wird.
Ja, ja.
Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der der Ex-Freund schnell einmal ein Narzisst ist, in der irgendwie gefühlt jeder ADHS hat und wir uns offenbar ja auch gern mal als Hypochonder bezeichnen. Ist das eigentlich problematisch, dass man quasi so freigebig ist damit, dass man sich so Krankheitsbilder umhängt?
Ja. Das geht einher damit, dass wir natürlich, also vor, aber auch insbesondere nach der Pandemie, schon einem erhöhten Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind, aber nicht nur Leistung, sondern auch verschiedenen Stressoren, Klimastressoren, Migrationsstress, soziale Auseinandersetzungen und so weiter. Die jüngeren Menschen kommen immer früher mit derartig existenziellen Belastungen in Kontakt, spüren natürlich Dinge an sich, die sie nicht einordnen können und versuchen dann einfach ganz normal im Sinne der Ursachenzuschreibung und der Selbsterklärung und das Netz, also www ist ja quasi ubiquitär immer vorhanden, braucht nur das Handy aufmachen, tippt ein paar Symptome ein und dann kommt so quasi eine Diagnose heraus und dann ist man davon überzeugt und in vielerlei Hinsicht spielen diese Diagnosen im Sinne auch von Entlastungsphänomenen, Erklärungen, die es einem erklären, warum ich nicht so gut drauf bin, warum ich nicht so leistungsfähig bin, warum ich vielleicht auch einfach nur Ruhe haben will. Und dann weiß ich auch, okay, ich habe ein ADHS, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter. Ich lasse mir das dann diagnostizieren und dann ist ja alles gut und so weiter. Und auf diese Weise kommen dann solche Phänomene zustande. Eine sehr modische Diagnose ist, dass der High-Functioning Autism oder auch als Asperger-Syndrom bekannt ist und Autismus, auch das ist so etwas, was fast jeder heute schon hat.
Jeder ist am Spektrum derzeit.
Ja, genau, Spektrum, das ist das Zauberwort.
Kommen wir aber nochmal zurück dazu, wie denn so eine Hypochondrie entstehen kann. Gibt es da ein auslösendes Ereignis oder so?
Also so spezifisch ist es nicht. Also generell gilt, dass bei psychischen Störungen heterogene Bahnen sozusagen oder Pathways existieren und das kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Aber es gibt aus der Forschung schon einige bekannte starke Risikofaktoren. Zum Beispiel in der Kindheit schon einmal eine sehr ängstliche Grundhaltung der Eltern, vor allem in Bezug auf die Gesundheit und auf das Überleben und Symptome, die man als Kind ja einfach hat. Denken Sie an Kindergarten und Einschulung. Die ersten Wochen, Monate sind mit Schnupfen, Husten, Heiserkeiten, was weiß ich, allen möglichen sozusagen gespickt und gekennzeichnet. Da wird dann sofort eben dieses Muster draufgestülpt. Boah, das ist was Schwerkrankes, da müssen wir sofort zum Arzt, da müssen wir zum Internisten, da müssen wir dort und dorthin und dann wird so. Und damit wird so quasi ein Konzept, ein Muster, ein Schema, nennen wir Psychologen, das generiert, aus dem heraus dann zukünftige Ereignisse auch interpretiert werden können. Und bei manchen Kindern, die halt tatsächlich ein bisschen anfälliger sind und kränklicher sind und eine gewisse biologische Disposition haben, kann daraus tatsächlich so eine Grundhaltung resultieren, wenn man nichts findet, dass dann gesagt wird, nein, da war der Arzt schlecht, der hat nicht genau hingeschaut und nicht gescheit diagnostiziert, da müssen wir weitersuchen. Und dann gibt es natürlich später eine Reihe von Auslösern, die immer wieder in Zusammenhang mit der Hypochondrie gefunden werden. Also das eine ist ganz mächtig, ist die Depression, weil man doch sich überhaupt sehr viel schwächer und lustloser und so weiter fühlt. Und zum Zweiten diverse Lebensereignisse, Verlustereignisse, Belastungen, Stress und so weiter, die dann diesen Ursachensuchprozess und dieses Wahrnehmungsmuster und diese Einstellung einfach verstärken können und in Gang setzen können. Und daraus resultiert dann oft eine sehr extreme Form von diesem Muster, das man als Hypochondrie bezeichnet.
Und was sind denn so die extremen Ausmaße, die das annehmen kann?
Also das bekannteste und wahrscheinlich Ihnen allen vertrauteste ist das sogenannte Doktor-Shopping.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja. Also dass man seinem Arzt nicht vertraut und dann einfach auf die Suche geht, von einem zum anderen Spezialisten, aber nicht nur Ärzte, sondern auch, was weiß ich, Heilpraktiker oder irgendwelche Energetiker. Und die ganze Beratungs-, Coaching-, Energetiker-Industrie lebt ja davon, dass Menschen mit der so quasi etablierten Medizin, Psychotherapie, klinischen Psychologie nicht zufrieden sind und dann da hineingehen. Und da kriegt man natürlich ganz viele Erklärungsansätze vermittelt, woran das liegen kann und Aura lesen und was weiß ich und etc. etc. Und dann bekommt man Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so weiter.
Das heißt aber, ein wesentlicher Faktor ist, dass man sich nicht beruhigen lässt. Also Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, oh Gott, der blaue Fleck auf meinem Schienbein, da muss was tieferliegendes sein. Ich gehe zur Ärztin, die sagt, machen Sie sich keine Sorgen, das ist nichts. Und ich gehe heim und sage, passt, ich bin beruhigt. Dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass es jetzt noch nicht pathologisch ist.
Ja, wenn Sie sich beruhigen lassen, dann ist es so. Aber wenn Sie dann zu Hause anfangen, Skinpicking zu betreiben und an der Haut herumkratzen und was weiß ich was tun oder Bestrahlungen machen und die Haut dann sozusagen durch die Bestrahlung plötzlich zum Aufblühen anfängt und Sie dann zum nächsten Arzt gehen oder zu irgendeinem Energetiker oder was weiß ich, halbgebildeten Menschen und der sagt dann, um Gottes Willen und die Medizin und das, die wissen ja nichts, da muss man dieses und jenes tun und dann wird eine ganz geheime Salbe verschrieben.
Eine ganz teure
und ein schamanisches Ritual.
Ja, dann kann sich das schon weiterentwickeln. Aber wenn Sie sich beruhigen lassen und wenn sozusagen die Amygdala wieder herunterfährt und sie dann einfach ganz cool sagen, na, ist wirklich nichts, keine Ahnung, was das ist, man kann sich nicht alles erklären, ich lasse das einfach einmal so stehen.
Und es klingt jetzt so, als wäre der Weg ein sehr weiter in die Therapie dann, oder? Wie kommen die Menschen dann zu Ihnen? Wie landen Betroffene dann bei Ihnen? Weil ich stelle mir ja vor, es ist ein schmerzhafter Prozess, wenn einem dann irgendwann einmal wer sagt, vielleicht brauchen sie einfach eine Psychotherapie.
Ja, das ist für viele sogar sehr kränkend, weil sie eben davon überzeugt sind, dass sie eine organische Erkrankung haben. Und das ist das ganze Gebiet der sogenannten somatoformen Störungen nach ICD-10 ist davon gekennzeichnet. Und die Hypochondrie in diesem Klassifikationssystem ist ja nur eine Störung. Gibt es ja andere auch. somatoforme Störungen, Somatisierungsstörungen, Schmerzstörungen und so weiter. All denen ist gemeinsam, dass sie sich körperlich manifestieren durch irgendwelche körperlichen Symptome, aber die Medizin trotz intensiver Untersuchungen, teuren Untersuchungen, nichts findet. Und wenn man dem dann sagt, sie haben eine psychische Störung, dann ist so quasi Feuer am Dach, weil die sagen, die sind verrückt, ich bin doch nicht krank, ich habe doch keinen Dachschaden. Ich habe ein körperliches Symptom, das einfach noch nicht erkannt worden ist. Und da muss man weiterschauen. Und da werden dann Experten, was weiß ich, von Hamburg bis Bukarest und von Helsinki bis Madrid konsultiert. Und da wird keine Mühe und kein Geld gescheut oder nicht ausgegeben, um sozusagen zu einer Erkenntnis zu kommen, zu einer Therapie zu kommen. Und ich muss auch sagen, wegen einer Hypochondrie allein, zumindest zu mir, in den letzten Jahrzehnten, seit ich halt Psychotherapie mache, noch nie jemand gekommen.
Okay, also das heißt eher so Depressionen oder?
Genau, ja. Es gibt so gewisse komorbide Störungen. Also die häufigste ist die Depression, aber es kommt auch bei der sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung recht häufig vor, eher unspezifisch. Und auch bei anderen Ängsten, insbesondere bei der generalisierten Angststörung, die einfach so eine Grundbesorgtheit darstellt, so mit innerer Anspannung. Da werden oft diese Anspannungssymptome auch eben als körperliche Symptome interpretiert.
Wie behandelt man denn dann so eine Hypochondrie therapeutisch?
Also erstens muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Man kann die Leute oder die Betroffenen einfach wieder verscheuchen, indem man sagt, ja, sie sind ein Hypochonder. Weil der Begriff Hypochonder ist ein sehr, sehr schlechter mit sehr negativen Konnotationen. Etymologisch betrachtet, der kommt aus dem Griechischen, bedeutet er nichts anderes als wie Symptome, die unterhalb des Zwerchfells liegen, also unterhalb dieses Knorpelbereichs der Rippen. Und hängt mit der Säftelehre des Herrn Galenus zusammen, der gemeint hat, dass aus der Leber die schwarze Galle resultiert und dass die schwarze Galle sei so quasi die Ursachen für diese unspezifischen Unterbauchsymptome. Das war sehr allgemein.
Aber ich finde, das passt irgendwie, weil die Angst sitzt ja oft im Bauch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da im Solarplexus-Bereich, der Magen, da kribbelt es und wurlt es oft. Und das strahlt auch dann aus, so in die oberen Extremitäten und in den Brustbereich.
Aber das heißt, was vermittelt man diesen Betroffenen dann, dass sie einfach mehr Vertrauen in ihren Körper wieder lernen müssen? Oder worum geht es eigentlich?
Ich versuche Ihnen das anhand eines Falles, mit dem ich schon seit längeren Jahren arbeite, zu erklären. Dieser Herr ist ursprünglich mit 20 Jahren Therapie, immer wieder von einem Therapeuten zum anderen zu mir gekommen und galt sozusagen unter Anführungszeichen als unheilbar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn geheilt habe. Er kommt immer noch zu mir, aber die Frequenz ist einmal im Monat, im Gegensatz zu früher, wo es zweimal in einer Woche war. Und er hatte multiple Diagnosen, bipolare affektive Störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung und so weiter. Und in diesem Zusammenhang ist mir eben dieses Syndrom, dieses Hypochondrie-Syndrom aufgefallen und habe ich gemerkt, dass er eine ganz extreme Form der Selbstaufmerksamkeit hat und Suche und so weiter. Und er hat alles, er misst sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so oft, aber früher, glaube ich, hat er sich 10 oder 15 Mal den Blutdruck am Tag gemessen, weil er davon überzeugt war, dass er einen erhöhten Blutdruck hat. Erhöhter Blutdruck kann entweder zu einem Apoplex, also zu einem Gehirnschlag oder zum Herzinfarkt führen und er würde dann sterben. Im Hintergrund stand bei all diesen Symptomen natürlich die Todesangst. Ja, er will nicht sterben. Und er ist wirklich ein sehr fitter Mensch, der ist Ende 70 und hat ein biologisches Alter, würde ich jetzt einmal sagen, von Anfang 50. Und der fährt Rad und geht am Berg und so weiter und ist auch, hat auch wahnsinnig viele Ressourcen. Aber diese Überzeugtheit, dass er eine schwere Krankheit hat und dass er immer alles mithaben muss, um sich auch zum Beispiel was zu spritzen und so, das war sehr stark vorhanden. Und erst im Laufe der Zeit konnte ich das einmal ansprechen als ein Problem, das seine Lebenssicherheit betrifft. Und da ist er dann drauf eingestiegen. Und da hat er gemeint, ja, das hat er sich auch schon überlegt, weil er ist einfach so unängstlich und so weiter. Und dann haben wir begonnen, das systematisch zu besprechen. Also, ich meine, es gibt natürlich, das kann ich dann später noch sagen, spezifische therapeutische Methoden, wie man damit arbeiten kann. Aber zunächst muss man mal ein Bewusstsein, und zwar ein selbstwertschonendes Bewusstsein erzeugen. Also ich kann jetzt nicht Ihnen ins Gesicht sagen, Sie sind eine Hypochondrin, Sie müssen da was tun, sonst werden Sie sterben. Das geht nicht, weil dann springen Sie weg, da fühlen Sie sich brüskiert von mir.
Wie geht man denn dann zum Beispiel als Angehörige damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel als Freundin von der Franziska merke, sie misst sich auf einmal dreimal am Tag den Blutdruck und irgendwann sind es fünfmal oder es kann ja auch Fieber messen oder obsessives Absuchen nach neuen Muttermalen sein. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die Person entwickelt da Tendenzen, was kann ich da machen, ohne dass ich sie eben sofort vor den Kopf stoße?
Es hängt jetzt davon ab, wie gut Ihre Beziehung zur Franziska ist und wie vertrauensvoll die ist und wie sehr sie Ihnen vertraut. Das ist eine schwierige Situation, solche Dinge anzusprechen. Generell, wenn Sie eine gute Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung zueinander haben, dann können Sie irgendwann im Kontext eines Glaserl Weins oder irgend sowas das einmal ansprechen und sagen, du pass auf, wir kennen uns jetzt schon so gut und so lang. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass du in letzter Zeit die ganze Zeit Fieber misst. Bist du krank oder ist irgendwas mit dir? Und dann hängt es halt sehr davon ab, wie sie darauf reagieren. Wenn sie defensiv reagieren, dann würde ich im Sinne der Freundschaftserhaltung wahrscheinlich nicht mehr so weitergehen und bohren, sondern einfach zurückhalten. Das dauert oft lang, weil ich meine, das oberste Prinzip in den engen Beziehungen ist die Erhaltung der Beziehung, weil das ist eine ganz wichtige Ressource für uns Menschen. Wir sind Beziehungstiere auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Typen von Beziehungen. Wir dürfen uns nicht, also das würde dann noch zusätzlichen Schmerz und Trauer und was weiß ich was verursachen, könnte dann vielleicht auch ihre hypochondrische Haltung verstärken.
Mhm. Aber grundsätzlich stelle ich es mir schwierig vor, auch in einer Partnerschaft.
Ja,
wenn
ja, ist ja schwierig. Man muss da viel Toleranz haben. Und ich meine, oft hilft einfach nur die Liebe. Wissen Sie, wenn man seinen Partner liebt und ihn einfach toll findet und ein Fan von ihm ist, dann ist das leichter möglich, als wenn die Beziehung schon angeschlagen ist.
Kann man eine Hypochondrie denn komplett heilen? Also wird jemand, der mal so wirklich sehr starke Tendenzen hatte, jemals in einem Raum voller hustender Menschen oder mit einem diffusen Schmerz in der Brust total cool bleiben können?
Also wenn Sie mich so fragen, dann müsste ich sagen, ganz platt, nein. Aber das ist wie bei allen Angst- und Zwangsstörungen. Das Ziel der Therapie bei schweren Ängsten und Zwängen ist, den Betroffenen oder die Betroffene zur Expertin dieser Störung, dieser Thematik, Problematik zu machen. Das ist ein lebenslanges Thema. Also ich habe Patienten gehabt mit Panikstörungen, die ganz schwer auch depressiv waren. Das ist immer diese Besorgnis, dass ich, wenn ich rausgehe, dass dann sie einen Anfall kriege, dass die Welle kommt, wie das immer genannt wird, die ist immer da. Und das muss man im Kopf haben. Man muss da entsprechende quasi Sicherungspräventionsstrategien entwickeln, mit denen man sich dann wieder herunterholt und dann hineingeht und sagt, okay, du fürchtest dich, aber es hilft dir nur, da durchzugehen. Angst kommt, Angst geht durch dich durch und Angst vergeht auch wieder und du wirst es schaffen. Und das geht nicht so. Also so wie man ein bisschen Aspirin nimmt und dann ist der Schnupfen weg. Dieses Modell ist hier nicht anzuwenden.
Aber das heißt, es geht so bei Hypochondrie auch ums Erlernen von Techniken, um quasi, wenn diese Angst kommt, damit umzugehen. Das wären dann also Entspannungstechniken oder was ist das alles?
Das ist ein ganzes Muster, ein ganzer Pott von Techniken, die man hier einsetzen kann. Im Grunde geht es darum, also muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, also die Hypochondrie hat natürlich eine zentrale Komponente in der Angst oder als Angst. Angst als zentrale Komponente. Sie gilt aber in der modernen psychopathologischen Forschung als eine Zwangsstörung, weil eben diese Obsession, wie Sie sie angesprochen haben, so stark vorhanden ist, diese Überzeugtheit und immer wieder intrusive Gedanken auftauchen. Boah, da hast du jetzt was gespürt. Boah, da war wieder was. Und oh, dir geht es halt wieder so schlecht. Na, da ist was. Und dann reguliert sich sozusagen unsere Amygdala hinauf und je höher die ist, desto niedriger ist das Reflexionsvermögen und das Denkvermögen. Also Amygdala hoch, Frontalhirn und Schläfelappen herunten, rationales Denken weg. Und da muss man in einen Ausgleich kommen. Das heißt, man muss die Angst herunterregulieren. Das kann man zum Beispiel durch Entspannungstechniken machen. Das kann man zum Beispiel durch Achtsamkeitstechniken machen. Das kann man auch durch Bewegung machen. Das kann man aber auch durch positive Emotionen machen, die man induziert. Zum Beispiel, dass man sich vor Augen hält, was gestern toll gelaufen ist, wo ich heute schon glücklich war, dass ich eine wunderbare Frau habe und so weiter und so weiter. Weil positive Emotionen haben die Fähigkeit, der Angst, den negativen Emotionen counteracting, also entgegenzuwirken. Und wenn ich da unten bin, dann kann ich wieder normal denken anfangen. Dann kann ich reflektieren anfangen. Aber das ist ein relativ langer Prozess, bis dass man dazu kommt. Häufig werden auch Konfrontationstechniken eingesetzt. Das ist unter Aufsicht. Anleitung ist das was sehr, sehr Effektives. Es einfach auszuhalten, dass man das Gefühl hat, weil die Emotionen vergehen. Emotionen kommen, Emotionen gehen durch, Emotionen vergehen. Die Angst kommt, steigt an und vergeht wieder. Aber diese Idee, dass es wieder vergeht, das haben wir meistens nicht, weil dann Vermeidungs- und Fluchtstrategien einsetzen, die dann den Durchgang verhindern. Und wenn man das erlebt hat, einmal, dass die Angst vergeht, dann kann man auch so eine Konfrontationstechnik induzieren. Das heißt, man geht mit dem Therapeuten in die Situation, der suggeriert ganz schlimme Krankheitsvorstellungen und dann hält man das einfach aus. Und das kann schon so weit gehen, dass man zum Zittern anfängt und am Stuhl herumhupfen und nein, die hält das nicht aus und aufspringen. Das kann passieren, aber muss man sich wieder runterkommen und so weiter. Die Marsha Linehan hat da sehr was Tolles, das kann ich noch erzählen, aber die hat ein tolles Konzept entwickelt, das bei vielen psychischen Störungen anwendbar ist.
Faszinierend. Was ich mich da aber auch immer gefragt habe, ist, wie geht man jetzt bei Hypochonderinnen und Hypochondern auf Nummer sicher, dass wenn ihnen wirklich mal was fehlt, dass das dann trotzdem noch ernst genommen wird, sei es jetzt von Ärztinnen und Ärzten oder auch vielleicht von ihnen selber, wenn sie irgendwie schon so reflektiert sind, dass da auch vieles im Kopf passieren kann.
Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Das ist in der Tat so, dass es, ich weiß jetzt leider die exakten Prozentzahlen nicht, aber es gibt einen gewissen Anteil an Menschen mit einer sogenannten Hypochondrie, die dann tatsächlich gewisse Erkrankungen entwickeln. Nur muss man da, aber die Medizin ist da nicht so sensibel dafür. Man muss da natürlich genau hinschauen, ist das wirklich die gleiche Grunderkrankung? Oder geschieht das nur im Kopf im Sinne einer Attribution oder einer Einstellungsbildung? Oder ist das ganz was anderes? Aber es gibt tatsächlich, also die sogenannten Herzphobiker, das sind Menschen, die davon überzeugt sind, einen Infarkt zu bekommen oder eine Herzerkrankung zu haben. Da weiß man das, dass es bei einem Prozentsatz von 3-5 in der Tat später zu einem Herzinfarkt kommen kann. Und oft wird dann gesagt, ja, das ist, weil das damals nicht berücksichtigt worden ist. Das konnte man halt damals noch nicht sagen. Aber es ist in der Tat so, dass es da ein gewisses Risiko gibt. Es gibt auch Risiken für andere Dinge. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das was ganz Spezielles und Spezifisches ist, dass man da einfach immer sagen muss. Aber nicht umsonst ist in der Psychotherapie, in der nichtärztlichen Psychotherapie in Österreich die Verpflichtung vorhanden, dass vor Beginn der Psychotherapie und auch der klinisch-psychologischen Behandlung, die wir jetzt als weitere Kassenleistung haben, dass da eine ärztliche Untersuchung stattfinden muss, um eben solche Dinge zum Beispiel auszuschließen, organische Erkrankungen.
Was mir auch mal eine befreundete Ärztin als Tipp gegeben hat, weil ich eben auch gesagt habe, na, wenn es mich irgendwo zwickt, dann werde ich sofort nervös und dann will ich sofort irgendwie reagieren. Oder zum Arzt hat sie mir gesagt, Antonia, wenn es jetzt nicht total akut ist und du das Gefühl hast, da ist jetzt wirklich was grob falsch, dann beobachte es mal einfach 2 Wochen lang. Und wenn es dann noch da ist, dann geh zu einem Arzt oder einer Ärztin. Und das hat mir schon sehr geholfen, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war einmal der Fall, dass ich Knieschmerzen hatte und das länger angehalten hat. Und sonst habe ich das eigentlich dann immer in der Zwischenzeit wieder vergessen und es ist einfach weggegangen.
Ja, das ist eine gute Strategie, da kann ich zustimmen. Also eine Zeit lang zu beobachten und zu schauen, wie es entwickelt und was kommt dort raus. Und wenn es weggeht, dann geht es weg und so weiter.
Also jetzt wissen wir nach dieser Folge, Antonia, wir sind beide eher keine Hypochonder, Gott sei Dank. Also das ist wirklich eine ernstzunehmende Sache. Haben Sie trotzdem noch so kleine Tricks, wie Menschen, die so ein bisschen nervös werden in der Erkältungszeit oder wenn irgendwer irgendeine andere Erkrankung hat, ein bisschen mehr Gelassenheit bekommen kann und ein bisschen mehr vielleicht auch Vertrauen in den Körper?
Wir neigen immer dazu, das Ganze zu generalisieren. Das Leben ist ja kein sozusagen auf einer Linie laufender Prozess. In jüngeren Jahren sind wir einerseits krankheitsanfälliger, andererseits haben wir aber ein besseres, stärkeres Immunsystem. In mittleren Jahren ist es eigentlich eher ausgewogen und wenn man älter wird, dann reduziert sich die Immunabwehr und dann wird es tatsächlich manchmal schneller mal bedrohlich und es dauern die Krankheiten länger. Also man müsste diese Ratschläge jetzt differenzieren, aber so ganz allgemein betrachtet würde ich sagen, dass man einen Schnupfen bekommt, dass man einen Husten hat und so weiter, das ist eine normale Erscheinung in unseren Breiten in bestimmten Jahreszeiten, im Frühjahr genauso wie im Herbst oder im Winter. Da muss man, glaube ich, auch nicht wegen jedem kleinen Husten oder eines kleinen Schnupfens sozusagen sofort den Arzt bemühen. Also da gibt es Hausmittelchen oder da kann man auch einfach so mal durchstehen, weil dadurch auch das Immunsystem gestärkt wird. Also immer alles mit Medikamenten zu unterstützen, führt ja auch dazu, dass das Immunsystem geschwächt wird und reduziert wird. Aber das ist jetzt so quasi ganz, ganz, wie soll ich sagen, Hausmittelchen-Niveau. Es hängt immer von der Erkrankung ab, die man hat. Es ist schon sinnvoll, ab einem gewissen Alter regelmäßig gesunden Voruntersuchungen zu machen. Es ist sinnvoll, Symptome zu beachten, sich auch zu informieren. Wir haben die Möglichkeit. Das Problem resultiert ja bei einer gewissen Preoccupation, bei einer gewissen Voreingenommenheit. Dann, wenn ich spüre, okay, jetzt fange ich zum Angstkriegen an und ich lese dieses und jenes, dann sollte ich vielleicht einmal als erstes dieses Prinzip wahrnehmen, das Sie gesagt haben, mal Wochen oder zwei Worten. Vielleicht vergeht es ja wieder. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass das nicht gut ist, dann kann ich natürlich einen Arzt konsultieren und mich so quasi beraten lassen, eventuell auch in Therapieschiene zu gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es, und das ist ja das, was uns als Menschen überhaupt überleben hat lassen, in der ganzen Entwicklung, sonst gab es uns ja nicht mehr, würde ich sagen, wir sollten vertrauen, dass unser Immunsystem, bis auf bei ganz wenigen, die halt wirklich ein geschwächtes von Anfang an haben, dass unser Immunsystem so stark ist und sich so trainieren lässt, dass ich nicht wegen jedem kleinen Ding zum Arzt gehen muss. Also so eine gewisse psychopathische, nenne ich es jetzt einmal so unter Anführungszeichen, Haltung ist manchmal die bessere Strategie als diese sensibilisierende, sofort auf alles zurennende.
Und so wie es meine Oma immer sagt, das Leben ist lebensgefährlich.
Ja, genau.
Am Ende stirbt man sicher, ja. Und Antonia und ich sollten vielleicht einfach keine Ärzte-Serien schauen.
Genau.
Und ich glaube, dann geht es uns besser, ja. Anton Leireiter, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Ja, bitte, gerne.
Und wenn ihr irgendwelche Fragen in Richtung Hypochondrie oder auch andere Ängste habt, die wir noch dringend thematisieren sollten, dann schreibt uns gern an besserleben@derstandard.at.
Wir freuen uns wie immer über 5-Sterne-Bewertungen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Ich bin Franziska Zödel.
Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.